Ihr hört Comic Review Ausgabe 135 mit dem Imagebuch Copperhead Volume 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Heute mal wieder ein Buch, das wir bereits in Hunting Down Comics Ausgabe 8 mit Helge besprochen hatten. Dort natürlich nur Heftausgabe 1, eines der vielversprechendsten Comics 2014. Zumindest wenn es nach Brian K. Vaughan geht, denn der sagt über dieses Buch, Copperhead ist das beste Debüt 2015 und sein neues Lieblingscomic. Damit nicht genug, Brian K. Vaughan, uns allen bekannt aus der momentan sehr aktuellen Saga-Geschichte beziehungsweise einen der Lieblingscomics von Helge und mir, Why the Last Man. Nein, selbst Robert Kirkman, der Erschaffer von The Walking Dead und Invincible, spricht in den höchsten Tönen von dieser neuen Serie, die Jay Farber geschaffen hat. Er meinte sinngemäß, wenn ihr nur ein Buch in eurem Comicladen euch aussuchen könnt, dann seid sicher, dass es Copperhead ist. Bei so viel Lob im Vorfeld ist man ja immer etwas skeptisch, ganz ehrlich. Bei der Besprechung in Hunting Down Comics Ausgabe 8, ich werde es auch entsprechend verlinken, war mir beides nicht so recht bewusst. Trotzdem war ich von der ersten Ausgabe derart Feuer und Flamme, dass ich weiter lesen musste. Ich wollte ganz gern wissen, wie diese Geschichte zu Ende geht, und nach der Lektüre von Heftausgabe 1 ist mir aufgefallen, dass auch ein Deutscher seine Hand im Spiel mit diesem Buch hat. Also ein Grund mehr, dieses Buch zu kaufen, auch wenn es momentan nur auf Englisch erschienen ist. Vielleicht wird sich ja noch ein deutscher Verlag dieses Buch krallen und dem deutschen Markt zugänglich machen. Der Deutsche an diesem Buch ist kein geringerer als Thomas Mauer, mit dem ich in Comic Review Ausgabe 133 über seinen Job an diesem Buch gesprochen habe, denn er ist Letterer. Er hat dieses Buch von hinten bis vorne gelettert, was am Ende dann doch eine ganz andere Arbeit ist, als ich mir vorgestellt habe. Also, wer es gerne hören will, sollte einfach mal entsprechend sich diesen Podcast anhören. Hochinteressant, mir hat es sehr gut gefallen und ich finde es klasse, dass ein Deutscher sich in diesem Bereich auch auf dem US-Markt so gut behaupten kann. Aber das nützt natürlich nichts, das bestgelettertste Buch muss natürlich auch inhaltlich irgendwas hermachen. Interessanterweise, das vielleicht als kleine Vorab-Info, in Copperhead Volume 1 sind die ersten 5 Hefte vereint, 128 Seiten bei Image erschienen, broschiert. Und was soll ich sagen, es macht einfach unheimlich Spaß, sich dieses Buch anzugucken. Und ich kann mir gut vorstellen, warum Brian K. Vaughan in diesen lobenden Tönen von diesem Buch spricht. Denn es ist, glaube ich, ganz auf seiner Linie. Es ist diese sehr ideenreiche Welt, die Joey Farber erschafft, diese Art und Weise, dieser Witz, der hierbei an den Tag gebracht wird. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, beziehungsweise in Hunting Down Comics, dass es hier mit ganz viel mehr oder weniger subtilen Humor an den Tag legt und eine komplexe Welt geschaffen wird, die ihresgleichen sucht. Insgesamt könnte man vielleicht sogar so weit gehen, dass allen denjenigen, denen Saga von Brian K. Vaughan gut gefällt, sicherlich auch dieses Buch gefallen wird, wenn man hier vielleicht auch rein vom Erzählen her ein paar Abstriche machen muss, aber dazu später. Joey Farber ist natürlich auch kein Unbekannter. Nicht nur hat er noch diverse andere Bücher momentan am Laufen, nein, er ist bereits seit ungefähr 15 Jahren am Start. Heftausgabe 1 dieses neuen aktuellen Werkes von ihm, also Copperhead, war ausverkauft, ging also auch in den Second Print, also in die zweite Auflage. Joey Farber ist nicht nur Comic-Autor oder Autor als solcher, nein, er schreibt auch, ist der Autor für TV-Shows, hat dort unter anderem bei der TV-Show Star-Crossed mitgewirkt. Also ein Talent, das mir bisher eher so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist, und erst wenn man so sieht, was er alles gemacht hat, fällt einem plötzlich auf, dass da von diesem Autor eben noch viel, viel mehr zu holen ist. Unter anderem auch Graveyard Shift, das wir auch in Hunting Down Comics zumindest die erste Ausgabe besprochen hatten. Worum geht es nun bei Copperhead? Zum einen könnt ihr natürlich auch euch nochmal diesen Podcast zur ersten Heftausgabe anhören. Zusammengefasst könnte man sagen, es geht so um eine in der Zukunft spielende Art Westernstadt, die einen neuen Sheriff bekommt. Der Sheriff ist natürlich nicht irgendeine x-beliebige Figur, nein, es ist die alleinerziehende Mutter Clara Bronson, die ihren Sohn mit an Bord hat und die in eine ganz neue Welt geschaffen wird. Zumal es dort einen Hilfs-Sheriff gibt, der eigentlich, so kommt es zwischen den Zeilen so ein bisschen raus oder mehr oder weniger offensichtlich, also auch ihr in das Gesicht sagend, dass er eigentlich dieser Sheriff hätte sein wollen und mit der Wahl nicht ganz so richtig zufrieden ist. Trotzdem, sie macht ihren Job gut und sie wird auch gleich in der ersten Ausgabe in einen, ja, häuslichen Zwist gezogen und erlebt daraufhin noch gleichzeitig einen Mord. Und wir kommen in diese Probleme, in die Single-Mütter immer kommen. Sie müssen irgendwann ihr Kind, ja, einem Babysitter anvertrauen bzw. unterbringen. Interessant ist, und das hatte ich, glaube ich, irgendwo gelesen, dass Heftausgabe 1 von Joey Faber in Fullscript geschrieben worden ist. Also dort sehr, sehr ausführlich und wahrscheinlich, so habe ich das gelesen, war er dann zeitlich mit dieser TV-Show ein bisschen mehr involviert, sodass er dann übergegangen ist in, ja, ich sage es mal so, diesem Marvel-Style, dieses Skript zu schreiben und mehr dem eigentlichen Zeichner, der diesen Job wirklich hervorragend gemacht hat, auch an sich so dieses Stimmungsbild, was in diesem Buch herüberkommt, diese einfach grandios. Scott Godlewski hat in meinen Augen wirklich ganze Arbeit geleistet und auch der Kolorist Ron Reilly, der diesem dann noch so diese gewisse besondere Note verliehen hat. Und gerade wenn man sich so diese Farben anschaut, wenn man anschaut, wie sich dieses Bild dieses Comics zeigt, so gibt es tatsächlich auch während dieser, ja, sagen wir mal so, Nacht- und Tagzyklen dann auch unterschiedliche Haarfarben der Protagonisten. Also je nachdem, was für einem Licht sie ausgesetzt sind, finde ich persönlich genial. Geht ja schnell mal unter sowas, aber in diesem Comic wurde halt auch darauf geachtet. Ich finde besonders reizvoll in diesem Comic, und da muss ich auch wieder auf Brian K. Vaughan verweisen, die Welt, die hier geschaffen wird, die Komplexität dieser Geschichte, die hat halt nicht oder die endet halt nicht beim Entwickeln der eigentlichen Hauptcharaktere, sondern eine Stärke dieses Buches sind die vielen einzigartigen, seltsamen, etwas verrückten, skurrilen Wesen, die sich hier ihr Unwesen treiben. Also unsere Haupt- oder zweite, sagen wir mal, Gangster-Protagonistin ist ein, naja, man könnte fast sagen, ein riesengroßer, fetter Frosch mit vier Armen, einem Zyklopenaugen, seltsamen Anwandlung, die eine Mutter ist, die wie jede Mutter natürlich diesen Art der Haltungstrieb hat, die ihr Söhne verteidigt, ihre ganze Umgebung. Und so eine Figur taucht hier auf und wird in einem Mord verwickelt, wo ihre ganze Familie ausgelöscht wird. Und unsere Hauptdarstellerin ermittelt nun in diesem Fall und es verbindet sie am Ende eine Freundschaft, die natürlich irgendwie mit ihrem Kind, also mit den Söhnen einhergeht und dort in Verbindung tritt. Es werden nicht nur dieser eine Charakter, eben diese Alien, nein, auch die Kinder treffen in der Wüste plötzlich einen, das ist so eine Art Kampfmaschine, könnte man sagen. Und das finde ich wiederum ist spannend gemacht, weil dort bekommt dieses Buch auch eine, ja, man könnte fast behaupten, etwas sozialkritische Komponente. Also so eine Kampfmaschine, die von den Menschen missbraucht worden ist, am Ende irgendwie ausrangiert und nun ihr eigenes Ding durchzieht und von allen aber eigentlich nur so abschätzig als Intelligenz zweiter Klasse bewertet wird. Und man sich in diesem Buch wahrscheinlich nie so ganz sicher ist, ist der nun gut, ist der nun nicht ganz so gut oder welche Rolle spielt er? Und hier wird halt diese Interaktion zwischen den Charakteren und auch immer der Hilfs-Sheriff, der, und das ist wieder dieser Humor, den ich so mag, einen relativ komplizierten Namen hat, Batrox Finicus oder so ähnlich, einfach kurz Bu, der immer wieder so ein bisschen anstößt, immer so auch ein bisschen stichelt und aber sehr sympathisch ist auf seine ganz eigene Art. Eben eine Vielzahl von Charakteren, die an unterschiedlichen Stellen den Leser ansprechen. Hinzu kommt natürlich, dass es dann auch einen, ja, ich glaube, das ist der Bürgermeister in dieser Stadt, der so ein bisschen, so ein schleimiger Typ ist, dann gibt es einen Arzt, der eigentlich nur in der Kneipe sitzt und sich die Kante gibt und trotzdem halt noch die richtigen Schlüsse zieht und diesen Kopfgeldjäger, von dem ich schon berichtet hatte. Also eine ganze Menge bunter Charaktere und ich hatte es schon gesagt, es bleibt halt in diesem, also wie gesagt, das ist diese Stärke dieses Comics, bleibt halt nicht stehen in der Entwicklung der Charaktere, sondern man versucht jedem auch so eine gewisse Backup-Story zu geben. Sei es nun der Hilfs-Sheriff Bo, sei es nun unser eigentlicher Protagonistin Bronson, bei der, da wird zwar zögerlich umgegangen, es gibt natürlich auch eine Backup-Story im Sinne von, da muss es auch einen Vater geben, da muss es auch einen Grund geben, warum sie als relativ gute Polizistin nun irgendwo am äußeren Rand des Universums in einer Minenstadt irgendwo im Nirgendwo plötzlich ihren Job verrichten will. Aufgrund der schönen Landschaft kann das sicherlich nicht sein. Und auch die ganzen, ihr Kind, das neue Freunde gewinnt und Abenteuer erlebt, aber nicht so auf diese kindliche Art und Weise, sondern auf eine sehr, ja, in die Story einflechtende Art und Weise. Also dort kommt dieser Kopfgeldjäger mit zum Tragen. Und dann gibt es im Hintergrund auch immer wieder mal so Reitdinosaurier. Also manchmal hat es wirklich so diesen Flair eines Star Wars Filmes, der neueren Art, mit so vielen Kleinigkeiten, die hier vonstatten gehen. Einziger für mich so ein bisschen kleiner Kritikpunkt, es sind 5 Hefte, es ist eine relativ komplexe Geschichte, aber ich habe zwischendrin so ein bisschen das Gefühl, dass der erste Handlungsbogen hätte auch noch ein bisschen langsamer erzählt werden können. Also ich habe so das Gefühl, es wurde dann so ein bisschen die Geschwindigkeit, die Fahrt aufgenommen im Stil und man kommt zu einem Punkt, also ganz am Ende dieses ersten Buches gibt es natürlich auch einen Cliffhanger, der, ich glaube, da verrät man nicht allzu viel, das ist kein Spoiler, so ein bisschen mit der Vergangenheit unserer Hauptdarstellerin zu tun hat, ohne dabei zu viel zu verraten. Es ist halt eine Geschichte, die ongoing ist und im April auch, zumindest wenn ich der Image-Seite vertrauen darf, im April mit Heftausgabe 6 auch weitergehen wird. Es ist sowieso bei der Serie, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Die Heftausgaben laut Thomas Maurer soll hinten auch eine Sektion haben mit Leserbriefen. Ich werde mal zusehen, dass ich vielleicht noch das ein oder andere Heft im Nachhinein noch mal bekomme. Der gibt dem Ganzen natürlich noch eine gewisse Tiefe und ist ein bisschen spannend. Das ist bei dem Buch natürlich nicht der Fall, also nicht der Zusatzteil, meine ich. Hier ist dann ein Skript für ein 20-seitiges Heft, also in genau zu sein Heftausgabe 2 ist hier nochmal im Skript dargestellt worden, so wie es sich darstellt, nicht in Vollskript. Dann gibt es nochmal so Skizzen, Artwork und dann so diesen Entstehungsprozess. Finde ich wirklich hochinteressant, gibt dem Ganzen eine Verständigungsebene, die es nicht braucht, aber die halt einfach interessant ist, die eine gewisse Neugier weckt. Es gibt ein bisschen Artworks, Skizzen, Entwicklungsstudien zu den einzelnen Charakteren. Vielleicht, ich bin mir gar nicht sicher, könnte der eine auch dann schon ein bisschen so in die Zukunft gerichtet vorangehen. Insgesamt eine sehr schöne, komplexe Welt, die alles Mögliche auch anspricht, die versucht nicht nur mit einer sehr futuristisch angehauchten Geschichte zu glänzen, sondern auch so ein bisschen dem Ganzen Tiefe gibt. Habt ihr schon gesagt, diese Kopfgeldjäger Ismael, diese Rasse der Artists, also diese Rasse zu töten, dann diese ganzen kleinen Cliffhanger, die auch in diesen einzelnen 5 Heften, die in diesem Trade Paperback gesammelt sind, immer super funktionieren, wo man sagt, dann kann man nicht einfach, okay, ich lese ein Heft und dann lege es aus der Hand. Nein, es ist meistens so strukturiert, dass am Ende noch mal wissen will, wie es weitergeht. Dann auch dieses Coloring in diesem Buch, also eins hatte ich schon gesagt, wie diese Haarfarbe sich ändert, wie diese Umgebungsfarbgebung gezeichnet wird, also das ist besonders dunkel, besonders, nicht trüb will ich nicht sagen, aber wenn es Nacht auf diesem Planeten ist, dann verschieben sich so diese Farben der einzelnen Charaktere eben auch so in dieses, ja, von Mondlicht erhellten Flair, den diese Farben, die ansonsten sehr warm, sehr erdig sind, darstellen. Und eben diese ganze fantastische Welt, die hier erschaffen worden ist. Kleiner Kritikpunkt vielleicht für Heftausgabe 1. Am Ende wird nochmal so ein bisschen Spannung aufgebaut. Da gibt es eben so diese, ich sage es mal, ominöse Macht von außerhalb, die plötzlich hier unseren Sheriff angreift. Das Ende ist so ein bisschen dann doch, ich sag dir, also ich habe so den Eindruck, da wurde versucht eben für dieses Trade Paperback 1 erstmal schnell ein Ende zu finden. Vielleicht war auch die Zeit von Joey Ferber nicht mehr ganz so im Fokus auf dieses Buch, sodass es da einfach ein bisschen schnell, ein bisschen trivial fast zu Ende geht. Und trotzdem diese letzte Seite, dieses letzte Offenbaren der Vergangenheit oder dieser unmittelbaren Vergangenheitsbezug zu unserem Sheriff bietet einiges an Spekulationsmaterial, wie es weitergeht. Man möchte fast nicht so richtig darauf hinweisen, aber ich hab's ja trotzdem getan. Also wenn man sich dann so ein bisschen dieses Cover von Heftausgabe 6 anschaut, kann man auch gespannt sein, wie die Sache weitergeht, weil dort ist eben unser Sheriff, unser neuer weiblicher amerikanischer Sheriff in einem ganz anderen Licht dargestellt und ich bin einfach gespannt, wie dieser Faden aufgenommen wird und was der zweite Handlungsbogen ist. Der erste Handlungsbogen ist dieser Mordfall, der in dieser neuen Minenkolonie passiert, mit dieser, ich sage jetzt mal, unkenhaften, froschkrötenhaften Familie mit grünem Blut. Man kann insgesamt also sehr, sehr gespannt sein. Nun will ich natürlich auch noch ein Wort zum Lettering verlieren. Ich finde es spannend, also ich wusste ja vorher nicht, dass das ein Deutscher aus Magdeburg ist, der eben an dieser Serie lettert, aber wenn man sich das jetzt so anschaut und auch mit dem, was er dazu gesagt hat, ist das wirklich in meinen Augen hier wirklich gut gelungen. Also es führt den Betrachter, wie Thomas das schon gesagt hat, wirklich zu beim Anschauen der Blasen, beim Lesen eben so, führt es das Auge auf die richtigen Details im Bild. Es ist ganz am Anfang eine schöne Schrift, die ist mir schon beim ersten Mal Lesen aufgefallen. Dieses handschriftliche, sogar eine Art Tagebuch, dieses auch dann so Kleinigkeiten eben, dieses, wo Bu, also dieser Hilfs-Sheriff mit so einem Schild, mit diesem falsch geschriebenen Sheriff Bronson dasteht. Also dieser ganze Humor, der auch über diese Schrift mit transportiert wird. Also man sollte wirklich hier und da mein Augenmerk auf eben dieses Lettering mitlenken, weil es macht doch eine ganze Menge aus. Mir persönlich gefällt dieses Buch insgesamt wirklich unheimlich gut, weil ich auch so ein bisschen ein Faible für diese, ja sagen wir mal, Sci-Fi angehauchten Geschichten habe. Und das ist eine, wie gesagt, wenn auch am Ende etwas übereilt zu Ende geführt oder etwas schnell in einfachen Bahnen zu Ende geführt, ist es trotzdem eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat, der ich abschließend aus meiner Sicht 8 Punkte gebe, die aber deutliches Potenzial noch nach oben hat. Und wenn vielleicht auch manche sozialkritische Aspekte, die vielleicht bei Saga eher so im Vordergrund stehen, hier vielleicht etwas abgeflachter vorhanden sind, aber man könnte schon diese Vergleiche zu Brian K. Vaughans Saga ziehen, auch wenn das in einer ganz anderen Liga spielt, aber so diese grobe Richtung gibt es schon vor. Ich bin gespannt, welcher der deutschen Verlage sich hier zuerst drum streiten wird, ob es auch Crosskult vielleicht ist, würde ja perfekt ins Programm mit reinpassen. Ich behalte das einfach mal im Auge. So, das soll es also gewesen sein. Copperhead Ausgabe 1 bis 5, also für $9.99 US-Dollar. In Deutschland kriegt man es bereits ab, naja, unter 10 Euro, 9,75 Euro. Auf alle Fälle lohnt es sich, ein tolles Buch, ein auf verschiedenen Ebenen gut funktionierende Geschichte mit vielen unterschiedlichen Plots. Highlight ist das Cover in meinen Augen zu Heftausgabe 4, grandios gelungen, wobei ich nachgeguckt habe, vom Farbton her sogar ein klein wenig angepasst. Das ist meiner Meinung nach als Heftausgabe noch eine Idee besser gelungen. Schaut es euch einfach mal an. So eine gewisse Unschärfe und eine Hauptfigur oder eine zweite Hauptfigur, die wirklich sehr, sehr sympathisch ist. So, das soll's gewesen sein. Schönes Buch mit deutscher Beteiligung. Also, in diesem Sinne, schaut einfach mal rein. Copperhead Volume 1, druckfrisch erschienen bei Image für unter 10 Euro. 5 Hefte, kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. So, bleibt mir nur noch eins, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Weitere Besprechung dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. In diesem Sinne, tschüss.